Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, den 15. Mai. Heute mit folgenden Themen: transparente Informationen, Lärmhotlines, Sicherheitsdienste. Dank solchen Maßnahmen sollen längere Öffnungszeiten in Weizen der Innenstadt nicht für mehr Lärmklagen sorgen.
Die wichtigste Erkenntnis ist sicher, dass Verlängerungen von Öffnungszeiten unter solchen Bedingungen, wie sie jetzt hier in diesen Pilotversuchen durchgeführt wurden, durchaus auf Akzeptanz stoßen.
Und die Mitarbeitenden der Schweizer Spitex kämpfen mit körperlicher und emotionaler Erschöpfung und sind trotzdem motiviert und engagiert bei der Arbeit.
Ja, das, was mich überrascht hat, ist das Thema der Arbeitszufriedenheit, dass sie immer noch so eine hohe Zufriedenheit eigentlich zeigen.
Das zeigt eine Pionierstudie der Schweizer Spitex der Universität Basel. Und zuletzt 25% an den Bund, 75% an die Kantone und der globale Süden soll leer ausgehen. Eine entwicklungspolitische Kritik an der schweizerischen Umsetzung der OECD-Mindeststeuer, über die wir im Juni abstimmen.
In dem Sinne hebelt die Schweizer Umsetzung der Mindeststeuer aus und aus unserer Sicht braucht es einfach eine bessere Vorlage.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Bei den gestrigen Präsidentschaftswahlen in der Türkei kommt es aller Voraussicht nach zur Stichwahl. Gemäß bisherigen Ergebnissen verpasste Amtsinhaber Recep Erdogan das absolute Mehr sehr knapp mit rund 49% der Stimmen. Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu kommt auf knapp 45%. Es ist ein ernüchterndes Ergebnis für die Opposition. Der Zusammenschluss der sechs Parteien von rechtskonservativ bis linksdemokratisch konnte weniger Stimmen gewinnen als erwartet. Erdogan überzeugte nicht nur in den AKP-Hochburgen, sondern auch in großen Teilen des Erdbebengebiets. Gemäß SRF holte sein Konkurrent Kılıçdaroğlu voraussichtlich nicht einmal in der Metropole Istanbul die Mehrheit der Stimmen. Auch bei den Parlamentswahlen liegen die Regierungspartei AKP und die ultranationalistische MHP derzeit vorne. Thailand spricht sich klar für einen Wandel aus. Nach den gestrigen Parlamentswahlen liegen die Oppositionsparteien deutlich vorne. Die progressive Move Forward-Partei verbuchte einen Erdrutschsieg. Die regierende Partei United Thai Nation, der Militärjunta, liegt deutlich abgeschlagen auf Platz 3. Gemäß Medienberichten könnte sich die Militärregierung dennoch an der Macht halten, denn nach dem Militärputsch vor bald 10 Jahren haben die Generäle die Verfassung geändert zu ihren Gunsten. Seither entscheiden über den künftigen Regierungschef nicht nur die neu gewählten Abgeordneten im Parlament, sondern auch 250 vom Militär ernannte SenatorInnen. Und diese werden gemäß ExpertInnen kaum die Opposition unterstützen. Das Bundesgericht soll das letzte Wort haben zum umstrittenen Parteiwechsel von Isabel Garcia. Die Zürcher Kantonsrätin Garcia hatte von der GLP zur FDP gewechselt, 11 Tage nachdem sie auf der GLP-Liste wiedergewählt worden war. Der Zürcher GLP-Präsident hat Beschwerde eingereicht beim Bundesgericht, denn der Parteiwechsel von Garcia hatte weitreichende Folgen. Damit verlor die sogenannte Klimaallianz von Links- und Mitte-Parteien ihre hauchdünne Mehrheit, die sie am Wahltag mit Garcia noch gesichert hatte. Die Linke ist zurück in der Luzerner Kantonsregierung. Im gestrigen zweiten Wahlgang schaffte SP-Frau Ilse Stefanay den Einzug in die Regierung, gemeinsam mit Armin Hartmann von der SVP. Nach 8 Jahren rein bürgerlicher Männerregierung sind nun 2 Frauen im 5-köpfigen Gremium. Insgesamt ist die Regierung auch deutlich jünger. Gemäß SRF ist demnach von einer neuen Dynamik auszugehen, insbesondere bei der festgefahrenen Sozial- und Familienpolitik. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag gibt es ganztags immer wieder Regenschauer, teils auch Gewitter bei 14 Grad. Mittwoch und Donnerstag ist es mehrheitlich bewölkt, sollte aber trocken bleiben bei am Mittwoch um 11, am Donnerstag um 15 Grad.
Rabe Info.
Seit diesem Sommer dürfen 15 Betriebe in der Stadt Bern am Wochenende neu bis 2 Uhr früh draußen Gäste bewirten. Beispielsweise das McCarthy Pub in der Arberger Gasse oder die Burgunder Bar an der Speichergasse. Ein Pilotprojekt der Stadt Bern war erfolgreich. Nicht nur in Bern, auch in anderen Schweizer Städten findet diese Entwicklung gerade statt. Das Leben spielt sich vermehrt draußen ab. Dafür hat sich der Begriff der mediterranen Nächte etabliert. Doch wie kommen die gelockerten Vorschriften an? Eine Studie der Hochschule Luzern kommt nun zum Schluss. Versuche mit längeren Öffnungszeiten von Außenwirtschaften führen nicht zu mehr Lärmklagen. Tom Berger hat die Studie verfasst. Er ist Projektleiter an der Hochschule Luzern und Geschäftsführer des Zentrums Öffentlicher Raum, einer Kommission des Schweizerischen Städteverbandes. Katrin Hiss hat ihn gebeten, die Hintergründe der Studie zu erläutern.
Es wird schon seit mehreren Jahren werden Versuche in den Städten durchgeführt mit verlängerten Öffnungszeiten. Der politische Druck ist relativ groß, da mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass man in warmen Sommernächten länger draußen sitzen kann, dass die Leute nicht zu relativ früher Stunde die Außensitzplätze verlassen müssen und in die Gastronomiebetriebe reingehen müssen. Und es ging jetzt in dieser Studie darum, diese unterschiedlichen Versuche und Erfahrungen daraus zusammenzufassen und allen Mitgliedern und allen Städten zugänglich zu machen, einfach dass der Erfahrungsaustausch da auch stattfindet.
Und was ist denn die wichtigste Schlussfolgerung der Studie an die Adresse der städtischen Sicherheitsdirektorinnen und Direktoren, die ja die Studie in Auftrag gegeben haben?
Die wichtigste Erkenntnis ist sicher, dass Verlängerungen von Öffnungszeiten unter solchen Bedingungen, wie sie jetzt hier in diesen Pilotversuchen durchgeführt wurden, durchaus auf Akzeptanz stoßen. Wir wissen noch nicht so ganz genau aufgrund dieser Rückmeldungen, was alles wirklich dazu beigetragen hat. Wir haben festgestellt, dass es die begleitenden Maßnahmen teilweise gar nicht so gebraucht hat. Das heißt, es haben wenig Menschen auf die Hotlines angerufen. Die Sicherheitsdienste wurden relativ wenig beansprucht. Aber gleichzeitig können wir uns ja überlegen, dass wenn die nicht da gewesen wären, dann hätte sie eben gebraucht. Das ist so das Präventionsparadoxon. Wir denken, dass genau diese Maßnahmen, also die Bereitschaft, auf die Befürchtungen oder auch auf die Bedürfnisse der Anwohnenden einzugehen, zu diesem guten Abschneiden dieser Pilotprojekte beigetragen hat.
Sie sprechen in Ihrer Studie auch über die breitere Akzeptanz von längeren Öffnungszeiten in der Bevölkerung dank Planbarkeit und Transparenz. Was meinen Sie damit?
Also ich bin nicht sicher, ob es wirklich breitere Akzeptanz ist. Tatsächlich hat es aber nicht zu mehr Lärmklagen geführt. Das konnten wir nur nachweisen. Wir denken, dass diese Maßnahmen, also diese bessere Kommunikation dazu beigetragen hat. Und darunter verstehe ich vor allem, die Menschen müssen wissen, wann sie sich auf eine vermehrte Lärmbelastung einrichten müssen, wann das genau stattfindet, wie lange, und sie müssen allenfalls sich auch an eine Stelle wenden können. Und das ist vielleicht nicht unbedingt nur die Polizei, sondern im Ideal sind das direkt die Gastronomiebetreibenden. Ist das eine Lärmpatrouille, die aufgestellt wurde? Das sind all diese begleitenden Maßnahmen, die aus unserer Sicht erklären könnten, wieso es nicht zu mehr Reklamationen gekommen ist.
Ja, in Bern verfügen derzeit 15 Betriebe über eine Bewilligung, am Wochenende bis 2 Uhr früh geöffnet zu haben. Diese Betriebe befinden sich allesamt im Umfeld der Arberger Gasse respektive am Kornhausplatz. Was für Erfahrungen wurden mit dieser Praxis in den letzten Jahren gesammelt?
Also meines Wissens wurden in Bern, aber auch in anderen Städten da gute Erfahrungen gesammelt. Tatsächlich haben verschiedene Städte sich vor allem auf diese Gebiete konzentriert, wo sowieso und fast schon traditionell etwas mehr los ist und auch mehr Lärmbelastung da ist. Dort wird die Belastung bis zu einem gewissen Grad schon akzeptiert. Oder aber wir haben in Basel festgestellt, dass in vielen dieser Gebieten kaum noch Leute wohnen. Oder wenn, haben sie sich bautechnisch, schalltechnisch relativ gut eingerichtet. Also insofern hat sich das zumindest jetzt aufgrund dieser Resultate bewährt, dass man den Lärm in diesen Gebieten verdichtet. Das muss man aber sehr vorsichtig anschauen, oder weil die individuelle Situation in jeder Stadt doch sehr anders ist. Aber offenbar hatten die Städte jetzt alle ein relativ gutes Händchen in dieser Auswahl, so dass es tatsächlich nicht zu vermehrten Lärmklagen gekommen ist.
Tom Berger ist Verfasser der Studie «Mediterrane Nächte in der Schweiz». Einen Link zu dieser findet ihr auf unserer Website rabe.ch/info.
Rabe Info.
Heute feiert der britische Musikpionier Brian Eno seinen 65. Geburtstag. Mit seinen atmosphärischen Klängen sorgt Eno für Ruhe und Entschleunigung. Hören wir mal rein. Hier ist Brian Eno mit «By This River».
Rabe Info.
Die Spitex-Mitarbeitenden zeigen ein sehr hohes Engagement, gefährden dadurch aber ihre eigene Gesundheit. Das ist eine von vielen Erkenntnissen der Pionierstudie zur Spitex vom Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel. Befragt wurden unter anderem Spitex-Mitarbeitende, KlientInnen und ihre Angehörigen. Ziel war, herauszufinden, wie es um die Schweizer Spitex steht. Was funktioniert, wo besteht Nachholbedarf und wo gibt es Warnsignale? Wilma Aral sprach mit Franziska Zuniga, Professorin am Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel, und fragte sie, was die sogenannte Spot-NAT-Studie zur Pionierstudie mache.
Spot-NAT ist das erste Mal, dass wir in der Schweiz wirklich flächendeckend anschauen wollten, wie steht es um die Spitex. Die Spitex ist ein ganz wichtiger Player in der ganzen Gesundheitsversorgung, vor allem mit dem Bedarf auch von älteren Menschen, möglichst lange zu Hause zu bleiben. Wir wissen aber in der Schweiz herzlich wenig darüber, wie es dem Personal geht, wie die Klienten die Pflege wahrnehmen. Und es ist auch international gesehen die erste Studie, die so umfassend das Thema Koordination in der Spitex anschaut.
Die Studie kommt zum Schluss, dass die Spitex grundsätzlich eine sehr gute Pflegequalität aufweist. Sie verortet aber auch Herausforderungen. Einige davon möchten wir anschauen. Unter anderem kommt die Studie zum Schluss, dass der Informationsfluss, Sie haben es eben angesprochen, die Koordination innerhalb der Spitex-Organisation sehr gut funktioniert, dass es aber schwierig wird, sobald mehrere Institutionen beteiligt sind. Können Sie das ausführen, warum das so schwierig wird?
Das Thema ist ja eben gerade bei älteren Menschen, dass es nicht eine einfache Dienstleistung ist, die die Spitex bietet. Es geht nicht darum, ja, ich gehe einmal am Tag vorbei und mache eine Spritze und dann ist das Thema gelöst sozusagen, sondern es geht meistens um komplexere Situationen, vielleicht mit mehreren Erkrankungen, Diabetes, Herzerkrankung. Und dazu ist es wichtig, dass die Spitex mit dem Hausarzt zusammenarbeitet, einen guten Austausch hat, aber auch zusammenarbeitet mit anderen Dienstleistern. Vielleicht braucht es einen Mahlzeitendienst oder es ist noch eine Physiotherapie involviert. Und wenn das nicht gut koordiniert ist und die einen nicht wissen gut, was die anderen tun, dann ist das Risiko einfach höher, dass es zu einer Verschlechterung und zu einer Spitaleinweisung kommt.
Was mich als Außenstehende wenig erstaunt hat, ist, dass die Studie zum Schluss kommt, dass in vielen Bereichen fehlende zeitliche Ressourcen bestehen, sei es für präventive Maßnahmen, aber auch für den internen Austausch der Mitarbeitenden. Wo sehen Sie diesbezüglich den größten Handlungsbedarf?
Ich fange vielleicht beim Mangel an oder beim Problem, überhaupt Personal rekrutieren zu können für die Spitex. Wir haben aktuell wirklich eine schwierige Lage. Es ist fast nicht möglich, diplomierte Pflegefachpersonen zu rekrutieren für einige der Spitex-Organisationen. Das macht es natürlich dann schwierig, weil man die Kunden und Kundinnen sind da, sie brauchen die Dienstleistungen. Wer geht jetzt und wer kann was machen? Und die Zeit fehlt eben gerade auch in diesem Koordinationsthema, das Austauschen können über Situationen, das Miteinander unter den Gesundheitsdienstleistern, die Möglichkeit zu haben, ein gemeinsames Ziel zusammen mit den Klienten, Klientinnen und Angehörigen zu verfolgen. Das ist ein ganz wichtiges Thema in der Spitex, damit sie eben ermöglichen kann, dass Menschen, ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben. Und hier besteht wirklich Handlungsbedarf, dass diese Koordinationsleistungen besser abgegeltet werden. Und das hat etwas mit politischen Entscheidungen zu tun.
Dieser Mangel an Fachkräften, die fehlende Zeit, die wirkt sich gemäß Studie auch auf die Gesundheit der Mitarbeitenden aus, nicht vor allem der Klientinnen, sondern der Angestellten. Dort sehen Sie deutliche Warnzeichen. Können Sie das ausführen?
So, was wir in der Studie sehen, ist, dass die Mitarbeitenden äußern, emotional erschöpft zu sein. Mehr als was wir das sonst sehen in der Bevölkerung. Mehr Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen, Müdigkeit eben. Also man sieht einfach, dass die Leute an ihre Grenzen kommen. Sie machen Überzeit, sie können keine Pausen machen zwischendurch. Man sieht einfach ein hohes Commitment im Einsatz für die Klientinnen und Klienten, aber dass sie eben damit auch an die Grenzen von ihren Möglichkeiten gehen.
Wenn Sie jetzt die Spitex-Studienergebnisse gesamthaft betrachten, welche Erkenntnis oder welcher Fakt hat Sie am meisten erstaunt?
Ja, das, was mich überrascht hat, ist das Thema der Arbeitszufriedenheit, dass sie immer noch so eine hohe Zufriedenheit eigentlich zeigen mit ihrem Beruf. Und das hat auch damit zu tun, Menschen unterstützen zu können, die ihre Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und die Zufriedenheit hängt auch damit zusammen, weiterhin gute Qualität bieten zu können. Und ich habe erwartet, dass wir hier schon größere Anzeichen von Problemen sehen. Aber das hängt eben fest damit zusammen, dass die Mitarbeitenden alles tun, um immer noch diese Qualität bieten zu können. Und solange sie das können, bleiben sie auch in der Spitex. Gleichzeitig sehen wir eben auch, dass Leute weggehen. Und die, die weggehen, haben wir ja nicht befragt. Also dort ist dann eben schon die Unzufriedenheit da, dass es nicht mehr möglich war für sie, diese Pflege zu bieten, die ihnen wichtig ist, damit gut gesorgt ist für die Klientinnen und Klienten.
Franziska Zuniga ist Professorin am Institut für Pflegewissenschaft der Universität Basel. Das ungekürzte Gespräch und den direkten Link zur Studie findet ihr auf rabe.ch/info.
Rabe Info.
Derzeit würden satte 82% der Befragten ein Ja in die Urne legen. Das ergab die SRG-Umfrage zur Abstimmung über die OECD-Mindeststeuer von Mitte Juni. Am wenigsten Widerstand sei bei der SP-Wählerschaft festzustellen, schreibt das Institut GFS Bern, das die Umfrage erstellt hat. Doch die Vorlage ist nicht unumstritten. Aus dem Blickwinkel einer globalen Solidarität ist die Einführung der OECD-Mindeststeuer sowie des Parlaments dieses plant problematisch. Katrin Hiss berichtet.
Große Unternehmen agieren immer globaler. Denken wir beispielsweise an Tech-Konzerne wie Amazon oder Google oder Rohstoffkonzerne wie Glencore mit Minen auf der ganzen Welt. Das Steuersystem ist für solche Unternehmen nicht mehr zeitgemäß. Um die Schlupflöcher zu stopfen, schlug die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, eine Mindeststeuer von 15% vor. Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro. Ganze 140 Staaten haben mittlerweile entschieden, diese Mindeststeuer umzusetzen, darunter auch die Schweiz.
Wie Sie wissen, stimmen wir am 18. Juni über eine Verfassungsänderung ab. Diese Verfassungsänderung soll sicherstellen, dass große international tätige Unternehmensgruppen in der Schweiz ab Januar 2024 mindestens 15% Steuern auf ihrem Gewinn zahlen müssen.
Das erklärte Finanzministerin Karin Keller-Sutter an einer Medienkonferenz. Dass die Schweiz die Mindeststeuer einführen will, ist unbestritten. Laut Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung lägen die Mehreinnahmen bei rund 2 Milliarden Franken pro Jahr. Für Debatten sorgt jedoch die Frage, wohin mit dem Geld?
Wie Sie wissen, hat das Parlament über diese Frage ausgiebig diskutiert. Eine Minderheit wollte die zusätzlichen Einnahmen hälftig zwischen Bund und Kantonen aufteilen, um so den Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen zu dämpfen. Eine Mehrheit unterstützte dann aber den Kompromiss, den der Bund davor mit den Kantonen und Gemeinden gefunden hatte. Das heißt, die Kantone sollen 75% der Einnahmen aus der Ergänzungssteuer erhalten, der Bund 25%.
Geht es nach dem Parlament, so sollen die zusätzlichen Einnahmen also verteilt werden. 75% sollen an die Standortkantone fließen, 25% an den Bund. Doch ungeachtet der Aufteilung zwischen Bund und Kantonen kritisiert Dominik Gross von Allianz Süd die geplante Umsetzung der OECD-Mindeststeuer. Allianz Süd ist das Schweizer Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik.
Also aus unserer Sicht ist die OECD-Vorgabe, also das, was quasi bei der OECD beschlossen wurde, schon sehr ungenügend, weil sie den Ländern des Südens, die ja oft Produktionsländer von Schweizer Konzernen sind, nichts bringt. Und wir wollten eigentlich, dass die Schweizer Umsetzung diese Nachteile kompensiert, indem dass eben ein Teil der Mehreinnahmen in der Schweiz in diese Produktionsländer zurückfließen. Das wäre aus unserer Sicht nur schon deswegen gerechtfertigt gewesen, weil etwa 40% der in der Schweiz versteuerten Gewinne aus dem Ausland kommen.
Doch geht es nach dem Parlament, so sollen jegliche Mehreinnahmen in der Schweiz bleiben, obwohl fast die Hälfte der Wertschöpfung im Ausland passiert. Einmal mehr fließen also Gelder vom Süden in den Norden, von den Produktionsstandorten zu den Ländern mit Kapital.
Die zusätzliche Steuerbelastung führt zu einer Einbuße der Standortattraktivität und die Einnahmen sollen von den betroffenen Kantonen gezielt auch zur Standortförderung vor Ort eingesetzt werden können.
Hier in der Schweiz soll das zusätzlich eingenommene Geld dann also in die sogenannte Standortförderung investiert werden. So sieht es der Verfassungsartikel vor, über den wir abstimmen. Standortförderung, das könnten dann beispielsweise zusätzliche Gelder zur Innovationsförderung sein oder sogar Steuersenkungen für Reiche, damit es für Großkonzerne und ihre Angestellten weiterhin attraktiv bleibt, ihren Sitz in der Schweiz zu haben.
Und in dem Sinne ist die Bilanz aus unserer Sicht bei dieser Schweizer Umsetzung negativ, weil die Konzerne selbst belohnt werden sollen, indem man die Mehreinnahmen über Standortförderungsmaßnahmen eigentlich an dieselben Konzerne wieder zurückspielt. Und das ist dann aus unserer Sicht in keiner Art und Weise der Sinn oder war auch nicht die Idee dieser Mindeststeuer. Also in dem Sinne hebelt die Schweizer Umsetzung die Mindeststeuer aus und aus unserer Sicht braucht es einfach eine bessere Vorlage.
Gleichzeitig wie die Schweiz wollen rund 140 andere Länder eine Mindeststeuer von 15% für große Unternehmen einführen.
Es ist wichtig, dass die Schweiz diese Mindestbesteuerung gleichzeitig umsetzen kann wie andere Länder. Wenn das nicht gelingt, werden diese Unternehmensgruppen die zusätzlichen Steuern nicht in der Schweiz, sondern im Ausland bezahlen müssen.
Für Finanzministerin Karin Keller-Sutter drängt also die Zeit, lehne die Stimmbevölkerung die Vorlage ab, so würden der Schweiz Milliardeneinnahmen entgehen, befürchtet sie. Dazu Dominik Gross von Allianz Süd.
Ja, das ist umstritten. Es gibt verschiedene Stimmen, die sagen, man könnte sofort eine neue Vorlage bringen, wo man einige Kritikpunkte ändert. Also man könnte eben zum Beispiel diese Standortförderungsklausel aus dem Verfassungsentwurf wieder herausnehmen und dann direkt wieder vorlegen, vielleicht mit einem anderen Verteilungsschlüssel zwischen Kantonen und Bund. Das wäre eigentlich nicht sehr aufwendig. Es gibt auch einen freien Abstimmungstermin im November. Dort ist noch keine Abstimmung traktandiert. Wenn man aber natürlich ein Gesetz machen wollen würde, wo dann auch verschiedene offene Fragen noch präzisiert werden könnten, dann würde es länger dauern. Aus meiner Sicht wäre das aber nicht so schlimm, weil andere Länder weniger schnell sind als die Schweiz.
Das letzte Wort hat das Schweizer Stimmvolk. Am 18. Juni darf es über den Bundesbeschluss zur Umsetzung der OECD-Mindeststeuer befinden.
Morgen geht es weiter mit unserer Serie zu den Abstimmungen von 18. Juni mit einem zweiten Blick auf die OECD-Mindeststeuer. Und zwar fragen wir nach, was die OECD-Mindeststeuer im Kanton Bern bringt und was nicht.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 9. Mai. Podcasts und weitere Infos zur Sendung findet ihr auf unserer Website rabe.ch. Das Info ist auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen nachzuhören. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann reden wir, wie soeben angekündigt, erneut über die OECD-Mindeststeuer. Morgen aber mit dem Fokus auf den Kanton Bern. Beigetragen zum heutigen Info haben Katrin Hiss und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Sarah Heinzmann. Heide, guten Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.